Herzlich willkommen zur September-Ausgabe des Klärwerks. Der Sommer verlässt uns langsam oder geht zumindest in den Spätsommer über und gleichzeitig beginnt der politische Rummel nach der alljährlichen Pause wieder von vorn. Ganz oben auf der Agenda steht dabei die Lösung der Weltwirtschaftskrise, die in Europa Staaten vor Probleme stellt, deren Dimensionen vor wenigen Jahren noch kaum denkbar waren. Parallel dazu häufen sich die Appelle derjenigen, die im Staat den letzten Rettungsanker der bürgerlichen Gesellschaft sehen. Der Staat soll es richten, der Staat soll Banken retten, der Staat soll Schlecker retten und im besten Fall gleich noch Griechenland zurück zur Drachme schicken. Doch kann der Staat diesen Appellen überhaupt noch nachkommen oder befindet er sich schon selbst mitten in der Krise? Diese und andere Fragen zum Verhältnis von Staat, Ökonomie und Krise haben wir versucht, gemeinsam mit dem Hamburger Autor Justin Monday zu klären, der unter anderem in der Zeitschrift Phase 2 über das Blog Beatpunk und in der Theoriezeitschrift Exit Veröffentlichungen tätigte und tätigt. Zu einem ersten Ausbruch der aktuellen Krise kam es mit dem Kollaps der amerikanischen Immobilienmärkte. Schnell wurden diverse größere Banken in den Sog der Geschehnisse gerissen. Viele von ihnen mussten mit Milliardenbeträgen oder staatlicher Alimentierung gerettet werden. Was die Apologeten der Bankenverstaatlichung und Bankenrettung eint, ist der Glaube, dass auf diese Weise die Auswirkungen der Krise abgefedert werden könnten. Ob ein solcher Glaube berechtigt ist und ob die Bankenrettungen eine neue Qualität des Staatseingriffes darstellen, erklärt Justin Monday.
Bankenrettung ging ja nicht darauf, irgendwelche notleidenden Banken, wo irgendwelche Leute ein bisschen weniger Profit gemacht haben, zu retten. Da sagen ja alle, nö, das ist das Risiko, das diese Banken haben, das sollen die auch tragen. Das Problem war ja aber vielmehr, dass in dem Moment, in dem eine Bank dieses Risiko in der Menge, in der sie es aufgestaut hat, tragen würde, würden alle anderen auch zusammenbrechen. Und das ist ja etwas, was man nicht wirklich abfedern kann, sondern da muss man ja erstmal dafür sorgen, und das ist mit dieser Unterstützung systemrelevanter Banken passiert, da muss man überhaupt sorgen, dass der Kapitalverkehr überhaupt weitergeht. Und das finde ich mit irgendwie der Vorstellung, da wird etwas abgefedert, überhaupt nicht getroffen. Aber tatsächlich ist das ja die gesellschaftliche Vorstellung von dem, was da getan wird. Die Krise ist groß, aber letztendlich wird da nur abgefedert. Wobei beim Abfedern gleichzeitig immer rauskommt, dass unglaublich gespart wird. Also die Zumutungen werden immer größer. Dieses seltsame Verhältnis muss man, glaube ich, erstmal zur Kenntnis nehmen.
Von vielen Publizistinnen werden solche Eingriffe des Staates nun als Novum und als Bruch mit dem sogenannten Neoliberalismus gewertet. Hat der Staatseingriff der Weltwirtschaftskrise jetzt tatsächlich eine neue Qualität oder ähnelt er nicht vielmehr dem aus den Zeiten der sogenannten sozialen Marktwirtschaft bekannten?
Da würde ich sagen, das lässt sich noch gar nicht beurteilen. Auf der einen Seite ist das natürlich auf jeden Fall ein Bruch mit dem Selbstverständnis des Neoliberalismus. Also das Selbstbild des Neoliberalismus ist ja tatsächlich, dass der Staat sich zurückziehen soll. Nur ist das in der Zeit, die von diesen Leuten dann als Neoliberalismus bezeichnet wird, also ab den 80er Jahren, ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Es ist immer nur die Idee, dass das jetzt passieren müsste. Es wurden Privatisierungen gestartet und das Resultat der Privatisierung, zum Beispiel dann der Post oder der Bahn, waren immer staatliche Institutionen, die dann das Marktverhalten dieses ehemaligen Staatsmonopolisten regeln mussten. Also der Staat ist auf keiner Ebene wirklich weggefallen. Bei der Arbeitskräfteverwaltung, also bei Hartz IV, ist er sogar noch unglaublich viel autoritärer in Erscheinung getreten. Insofern kann man sagen, es ist zwar ein Bruch im Selbstbild gewesen, weil die Leute jetzt tatsächlich gar nicht mit rumherum kommen, sich einzugestehen, dass der Staat da machen muss, aber abwesend ist er nicht gewesen. Trotzdem kann man erstmal sagen, der Staatseingriff ist eben an die Oberfläche getreten und vorher war er das nicht und es herrscht die Idee, er müsse es auch nicht. Aber daraus jetzt eine neue Qualität des Staatseingriffes schon zu folgern, finde ich ein wenig schnell, weil der ja noch überhaupt nicht systematisiert worden ist. Man kann daraus, glaube ich, erstmal nur eine neue Qualität des Krisenzustands folgern, der eben diese Offensichtlichkeit notwendig machte, die sie ja alle nicht gehabt hätten. Und der Staatseingriff selbst ist noch gar nicht bestimmbar, weil eben das Problem im Fortgang der Krise sehr schnell dazu geführt hat, dass der Staat selbst und beziehungsweise eben die Währung und die Staatshaushalte in der Krise waren. Also der Staat greift ja eigentlich gar nicht ein, sondern der schlägt nur panisch um sich. Und zu Zeiten der sozialen Marktwirtschaft, also das, was dann eben der die tatsächliche neoliberale Theorie war, beziehungsweise was teilweise zum Keynesianismus gehörte, in Deutschland weniger, gab es bestimmbare Formen des Staatseingriffs, die auch theoretisch bearbeitet worden sind. Da gibt es zum Beispiel irgendwie für Deutschland Walter Eucken, der sehr systematisch die Funktion des Staates entwickelt hat. Für die frühe Bundesrepublik ist das dann auch handlungsleitend gewesen. Und so eine Art von Systematisierung des Staatseingriffs gibt es ja noch gar nicht. Und ich erwarte auch nicht wirklich, dass das in nächster Zeit passiert, weil eben diese neue Qualität der Krise den Staat mit reinreißt. Der Staat ist nicht mehr die äußere Instanz der Gesellschaft gegenüber, sondern eben mitten in der Krise, also jetzt nicht zeitlich, sondern auch logisch qualitativ. Und insofern wird es immer schwieriger, da tatsächlich von Eingriff zu reden. Und das hat eine neue Qualität, aber eben nicht wirklich bestimmbar.
Würdest du das als chaotisch bezeichnen von der Beschaffenheit her, oder?
Chaotisch? Nee, da bin ich zu anarchistisch für. nein, Scherz am Rande. Nee, es ist natürlich kein Chaos, weil es sich ja immer noch versucht, nach den Gesetzen der Akkumulation zu richten. Also sie wollen ja den Zwang des Kapitals, wollen sie ja dadurch aufrechterhalten, simulieren, die Werthaltigkeit der gesamten Finanztitel, der Schuldtitel und so weiter soll aufrechterhalten werden. Also das richtet sich nach den Gesetzen der vorherigen gesellschaftlichen Ordnung. Nur sind diese Gesetze der gesellschaftlichen Ordnung welche, die normalerweise etwas Selbsttätiges haben, und diese Selbsttätigkeit fällt weg. Und mit dem Panisch meine ich, dass alle jetzt nicht mehr wissen, was sie denn da überhaupt ins Werk setzen müssen, damit es alles bleibt so wie vorher. Obwohl klar ist, es kann nicht so bleiben wie vorher, weil sonst müssten sie ja gar nicht ins Werk setzen. In diesem Widerspruch bewegt sich das Ganze, und das kann man, denke ich, nicht chaotisch nennen.
Man müsste es also eher ideologisch nennen, weil letztendlich aus der Ideologie heraus, dass diese Probleme einer Krise, dass einer fundamentalen Krise des Kapitalismus gelöst werden könnten, mit eben den Mitteln zum Beispiel jetzt des keynesianistischen Staatseingriffes oder sonst irgendetwas, ist ja ideologisch eher.
Ja, also die Ideologie spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Es ist kein, also chaotisch heißt, da ist überhaupt kein Subjekt oder sowas mehr. Da ist schon ein Subjekt, aber eben das Subjekt ist von seinem eigenen Konstitutionsbedingungen her verunsichert. Ich glaube, so muss man es formulieren. Und damit auch völlig orientierungslos. Also der Teil an chaotisch, der stimmt ja völlig.
Also es ist quasi so, würdest du so formulieren, dass Charaktermasken zerbrechen.
Genau. Irgendwie sowas in so eine Richtung müsste man gehen.
Also die Krise bearbeitet quasi dann auch, wenn ich das jetzt mal versuchen darf, so zu formulieren, die Subjekte, die Charaktermasken quasi der Ober- und Unteroffiziere des Kapitals tragen, wie Marx das jetzt gesagt hatte, und die sind verunsichert deswegen quasi.
Genau. Und das auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Also das ist natürlich nicht bei allen gleich, aber ja, im Allgemeinen kann man das so sagen. Und sie haben da verschiedenste Varianten rauszukommen, die meisten davon sind reaktionär.
Seafiel mit Making waren das. Immer wieder wird in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise des dritten Jahrtausends der Staat als letzte Instanz der Rettung beschworen, die den sogenannten Exzessen an den Finanzmärkten Einhalt gebieten könne. Auch die Ratingagenturen stehen immer wieder in der Kritik, weil sie zu große politische Macht inne hätten. Häufig werden beide Positionen von den gleichen politischen Kreisen vertreten. Und an dieser Stelle stellt sich die Frage, welche Facetten die Staatsbeschwörung denn nun hat. Ist sie lediglich eine reine Angstreaktion verunsicherter und um ihr Eigentum besorgter Bürger, oder wären andere Dimensionen in die Analyse einzubeziehen?
Zum einen gibt es natürlich aus der ganz normalen Akkumulationsbewegung des Kapitals das bekannte Phänomen, dass irgendwie das Allgemeine der Gesellschaft, also das, was in keinem einzelnen Interesse aufgeht und was auch keine Privatperson oder keine Firma leisten kann, also das Recht setzen, durchsetzen und so weiter, von dieser allgemeinen Funktion des Staates, die er schon immer in der bürgerlichen Gesellschaft gehabt hat, von der Realität aus entstehen natürlich Wünsche an den Staat, dass das auch in der Krise passiert. Das ist die eine Seite. Dann die andere Seite ist historisch spezifischer. Das ist nämlich die, dass der autoritäre Staat des 20. Jahrhunderts ja gegenüber der Weltwirtschaftskrise tatsächlich im Nachhinein betrachtet, also das mit dem Nachhinein ist, glaube ich, ganz wichtig, im Nachhinein betrachtet eine krisenlösende Instanz war. Es wird erstmal gewünscht, dass diese Krisenlösung wiederholt wird. Das ist das eine. Gleichzeitig ist aber natürlich allen bekannt, das war das, was Totalitarismus heißt, das war in Deutschland der Nationalsozialismus. Das heißt, man kann auch nicht wirklich, selbst wenn es nützen würde, kann man nicht sagen, das wollen wir jetzt einfach wiederholen. Also das ist sozusagen ein Double Bind, in dem sich die Subjekte nochmal doppelt befinden. Das zieht natürlich die Krisenrettungsideen auch nochmal in was Unbewusstes. Also die werden damit auch noch auf einer gewissen Ebene verdrängt. Und dann entsteht sowas wie Omnipotenzfantasien, also was ja kein rationaler Begriff ist, der rationale Subjekte meint, sondern das ist ja ein In-Eins von einer Ohnmachtserfahrung und einer Idee von unglaublicher Macht, die man selbst als Staatsbürger, als Deutscher und so weiter dann haben sollte. Und das ist, glaube ich, nochmal eine zusätzliche Bestimmung, die man da machen muss, um zu verstehen, was in den Debatten da gerade abläuft. Wobei ich sogar sagen würde, diese Omnipotenzfantasien sind gerade wieder so ein bisschen auf dem Rückweg, weil man eben sich die Währungskrise damit eingehandelt hat. Die waren aber am Anfang, also 2008, waren die sehr akut.
Du würdest also sagen, es gibt eine Abnahme von diesen Omnipotenzfantasien seit 2008?
Ja, die können, also Abnahme, also das psychologische Bedürfnis wird sein, wie es war, aber es mehren sich ja seit einiger Zeit, also eigentlich seit Griechenland, mehren sich ja die Stimmen, dass der Staat sich auch wieder zurückhalten soll, dass man die anderen da ja eher mal verrecken soll. Also dass die Machtfantasie irgendwie, dass der Staat das überall regeln könnte. Dieses Moment ist auf dem Rückgang. Aber ich glaube, auch über sowas kann man nicht viel systematisch sagen, weil wenn die Charaktermasken sozusagen intern zerbrechen, dann wird das immer hin und her schwanken. Und zurzeit ist es gerade mal so, das kann in 2 Monaten schon wieder anders sein. Und vor allen Dingen, wenn es dann wieder an eigene Banken geht oder sowas, dann wird das sofort wieder da sein.
Wir haben das jetzt quasi schon angesprochen, dem Staat wird in dieser aktuellen Diskussion enorme Macht zugesprochen. Wir haben von Omnipotenzfantasien gehört, du hast von Omnipotenzfantasien gesprochen, die auf den Staat projiziert werden. Das zieht jetzt eine ganze Reihe von Paradoxen nach sich, wenn diese Vorstellungen mit der Realität aufeinandertreffen. Ein Beispiel wäre da der wachsende Unmut über Ratingagenturen, die einerseits für die Analyse oder für Troika-Berichte über die südeuropäischen Länder immer wieder bemüht werden. Andererseits werden diese dann aber mit der Figur des parasitären Spekulanten gleichgesetzt, zum Beispiel in Reden von Politikerinnen, wenn sie eine Herabstufung Deutschlands erwägen. Auch von einer zu großen politischen Macht eben dieser Agenturen ist die Rede. Wie würdest du denn diese Entwicklung kennzeichnen? Ist das jetzt auch getan quasi damit, dass diese langsam zerfallenden Subjekte damit konfrontiert werden, was die Realität für Grenzen setzt für den Staat, oder ist das eine weitere Dimension noch, die damit reinspielt?
Ja, aber das ist natürlich erstmal noch ein untergeordnetes Phänomen, wo man erstmal, glaube ich, wieder daran ansetzen muss, dass damit umgegangen werden muss bei den Ratingagenturen und der Diskussion darüber, dass der Marktmechanismus, der normalerweise für objektive Preisermittlungen und in bürgerlichem Verständnis damit auch Wertermittlung, das fällt ja in eins, zuständig ist. Und die Ratingagentur ist ja erstmal nur dazu da, um die Güte von bestimmten Anlagen, deren Wert sich letztendlich auf dem Markt bestimmen soll, vorauszusagen, um bestimmten, also Versicherungen zum Beispiel, Vorschriften machen zu können, in welchen Anteilen sie wie risikohaft agieren dürfen auf den Finanzmärkten. Das ist die Funktion der Ratingagenturen gewesen. Und in dem Moment, in dem aber der Marktmechanismus nicht mehr sich alleine überlassen werden kann, weil er zur fortgesetzten Pleite, eben zum Zusammenbruch der Geldzirkulation führen würde, das heißt die Wertfestsetzung jetzt nicht in marxistisch formuliert, sondern in bürgerlich marktgläubig, die Wertfestsetzung ausfällt, was man nur für einen Fehler hält, in dem Moment wünscht man sich natürlich sehr viel mehr Wertfestsetzungstechniken, also eine Institution, die sagen kann, dieses Unternehmen ist irgendwie am Markt so und so positioniert. Problem, Markt gibt es nicht, aber man will es trotzdem, man hat keine andere Relation. Und deswegen ist es so und so sicher oder unsicher, in es zu investieren. Das ist der Wunsch, der erstmal die Ratingagenturen auch aus ökonomischer Perspektive in den Mittelpunkt setzt. Also es entstehen zum Beispiel die Wünsche, Bankenpleiten auszuschließen. Das heißt, auch eine Bank darf auf einmal nicht mehr so investieren, wie sie will, sondern sie soll sich möglichst an sichere Anlagen halten und so weiter. Da entstehen dann natürlich erstmal die Nebeneffekte, dass die vorher als halbsicher gegoltenen Anlagen irgendwie jetzt im Preis noch mehr verfallen. Also das macht ja selbst wiederum, löst das eine Marktdynamik aus. Und aber auf jeden Fall erst auf dieser Seite steigt der Wunsch nach Ratingagenturen, die auch alles richtig machen. Wobei sie der Sache nach nichts richtig machen können, weil sie ja eigentlich nur das Ausgefallene, also den Marktmechanismus, nachbilden sollen. Auf der anderen Seite gibt es aber ja die ganzen Fantasien von subjektiver Bereicherung als Krisenursache, also die ganzen Gierfantasien und so weiter. Und im Rahmen dieser Fantasien, die haargenau aus dem gleichen Problem entstehen, ist aber natürlich jede Wertfestsetzungstechnik, die nicht objektiv nach Marktgesichtspunkten verläuft, jedes Vorgehen, den Wert irgendwie festzusetzen, steht natürlich unter Betrugsverdacht. Da heißt es dann natürlich, die agieren ja nur in ihrem eigenen Interesse, beziehungsweise bei den Ratingagenturen, das ist ja irgendwie nur die USA, die davon profitiert. Die machen es sich zunutze, dass sie hergehen können und bestimmen können, das ist eine so und so risikohafte Anleihe. Und das hilft alles nur ihrem eigenen Profit. In diesem Konflikt sitzen die Leute bei der Betrachtung, also diejenigen, die es angeht, bei der Betrachtung der Ratingagenturen. Das heißt, die politische Macht, die den Ratingagenturen vorgeworfen wird, ist bedingt durch den Wunsch, dass sie in den Antikrisenmaßnahmen eine große Rolle spielen, weil man überhaupt kein objektives Kriterium hat. Und da gibt es natürlich keinen Weg raus außer Ressentiments, also was ja nicht ein sachlicher Weg ist, sondern es ist ein weiterer eben Teil dann des Subjektverfalls. Es gibt keinen rational begreifbares Außenmeer, in dem man handeln kann. Da sind wir wieder beim allgemeinen Phänomen.
Trotz mehrjähriger Sparbemühungen hat sich an der Situation in Griechenland wenig geändert. Ob das Land jemals wieder in der Lage sein wird, seine Schulden abzubezahlen, ist mehr als fraglich. Immer wieder wird dem Land aus Deutschland auch mit dem Euro-Rauswurf gedroht. Die Forderungen oszillieren zwischen der Forderung nach strenger Erfüllung der Sparauflagen, Schuldenrückzahlung und der Forderung nach dem Verkauf ganzer Inseln und somit von Teilen des griechischen Territoriums. Dabei wird immer wieder die Relevanz der Schulden betont. Ob nun schon das Ressentiment regiert oder ob es eine weitere ökonomische Dimension gibt, erklärt Justin Monday.
Also das hat selbstverständlich eine ökonomische Dimension und man kann das, glaube ich, allein daran schon sehen, dass die staatsoffizielle Linie ja verzweifelt versucht, dieses offen nationalistische Ressentiment im Zaum zu halten. Also die schlagen ja immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn da jemand aus der CSU mal wieder rumpoltert.
Spielst du auf Guido Westerwelle an jetzt quasi? Bitte? Also Guido Westerwelle hat das jetzt auch mehrfach wiederholt, auch bei Europagesprächen quasi, dass das keine Option sei.
Genau. Und das ist eigentlich in den letzten 2 Jahren permanent immer wieder passiert. Erst war es in der FDP, da hat er irgendwie das Kleinkapital gemault. Zurzeit ist es in der CSU. Und das frisst sich so durch, die ganzen Euro-Kritiker, die D-Mark zurückhaben wollen und so weiter. Das sind ja diejenigen, bei denen im Vordergrund dann tatsächlich erstmal ein rassistisches Ressentiment steht und der Glaube an die eigene Leistungsfähigkeit. Und die das Ökonomische schon gar nicht mehr beachten. Da ist dieser Rückzug von der Realität schon so weit fortgeschritten, dass die gar nicht mehr mitkriegen, dass natürlich die Schulden Griechenlands, die Guthaben, wiederum von deutschen Banken, französischen Banken und so weiter sind. Das heißt, das Pleite gehen lassen Griechenlands, ob das passiert oder nicht, entscheidet sich nicht daran, wie gutmütig oder nicht gutmütig die EU ist, so wie es häufig dargestellt wird, sondern das entscheidet sich daran, ob sie finden, also diejenigen, die das entscheiden, ob sie finden, dass der Verlust dieser Besitztitel eher zu verkraften ist als die weitere Finanzierung. Das ist ja der Konflikt, der sich ja seit Monaten eigentlich immer wieder im Kreis dreht und weswegen man auch überhaupt nicht entscheiden kann, wer da in den Verhandlungen zum Beispiel wen erpresst. Also erpressend der griechische Staat die EU, indem sie sagen, oh, wenn ihr uns nicht weiter unterstützt, also uns nicht weiter Kredit verschafft, dann erklären wir uns einfach die Pleite und ist uns doch egal. Oder ob umgekehrt die EU droht. Also es drohen beide, aber eigentlich völlig substanzlos. Das ist, glaube ich, die Pointe bei der ganzen Angelegenheit. Und insofern gibt es da natürlich ein ökonomisches Phänomen, was das Ganze bedingt.
Würdest du dann sagen, dass sich im Falle jetzt zum Beispiel dieser Versuche der freien Wähler, ein ressentimentbehaftete Partei auch formiert. Das könnte ja tatsächlich gerade passieren. Die Freien Wähler machen eine Tour durch Deutschland, plädieren dafür, eben aus dem Euro auszutreten oder Griechenland zumindest aus dem Euro zu werfen. Da gibt es ja jetzt ressentimentbehaftete Propaganda und in Bayern sind die Freien Wähler bereits eine Kraft. Und es wäre theoretisch möglich, dass so eine Partei ein bisschen größer zumindest wird und Schlagzeilen macht. Könnte man davon sprechen, dass sich da jetzt auch so ein neues rechtes Bürgertum formiert oder in der Krise, oder ist das fehl am Platz, von sowas zu sprechen?
Na, bei sowas bin ich immer vorsichtig, weil, also das ist ja historisch, also kann man zurückblicken, immer wieder alle Nas lang passiert und meistens setzen sie sich nicht durch. Allerdings soll man bei den Deutschen sich nie darauf verlassen, dass die sich an die objektiven Gegebenheiten halten. Insofern kann das wiederum auch stimmen. Allerdings entstehen diese Ressentiments an so vielen verschiedenen politischen Ecken, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass die synthetisierbar sind. Die Ideen gibt es ja sowohl in der Linkspartei als auch bei der FDP, als eben bei solchen Leuten wie den Freien Wählern, die kenne ich jetzt kaum. Das Phänomen gibt es, glaube ich, überall und es ist politisch sehr versprengt. Das scheint mir erstmal ein Kennzeichen von diesen Abspaltungsbewegungen zu sein. Und insofern denke ich nicht, dass da wirklich eine im engeren Sinne politische Kraft daraus entstehen kann, sondern das wird ein permanentes, regressives Gesamtpotenzial bleiben, so ungefähr würde ich es, glaube ich, beschreiben, wo alle irgendwie darauf Rücksicht nehmen müssen, aber solange irgendwie ein Kapitalinteresse im rationalen Sinn noch eine Rolle spielt, dürften die sich eigentlich nicht durchsetzen. So ungefähr wird der Konflikt sein. Und ja, ich denke auch in den letzten Jahren hat sich das auch als, so ist es immer gewesen, ergeben oder gezeigt.
Okay.
Aber weitere Spekulationen in die Zukunft traue ich mir da nicht zu.
Okay. Die Krisenregimes in Spanien und Griechenland gehen in zunehmendem Maße mit paramilitärischen Polizeieinheiten gegen soziale Bewegungen in diesen Ländern vor und scheinen diese Einsätze auch in immer geringerem Maße rechtfertigen zu müssen. Erst kürzlich wurde gegen den Streik spanischer Bergarbeiter mit massiver Polizeigewalt vorgegangen. Ob diese Entwicklung als Folge der Krise zu deuten oder ob sie ein Anzeichen für die Entstehung einer sogenannten Überwachungsgesellschaft ist, erfahrt ihr im letzten Teil unseres Gespräches mit Justin Monday.
Natürlich gibt es erstmal brutales Vorgehen gegen Proteste, gibt es auch irgendwie, seit es den Kapitalismus gibt, und es gibt ein permanentes in den Arbeitszwang hineinprügeln und so weiter. Und das ist natürlich immer von einer gewissen Angst des Bürgertums und derjenigen, denen in einer Revolte Besitz genommen werden könnten, bestimmt. Die haben immer Angst vor der Unkontrollierbarkeit der Situation. Das kann man auch wiederum psychologisch deuten. Insofern, und dann sehe ich dann überhaupt keinen Widerspruch zu der Bestimmung Überwachungsgesellschaft oder Kontrollgesellschaft, insofern entsteht natürlich der Wunsch, alles, was im Außen ist, zu kontrollieren. Und das klappt immer nicht. Ich glaube, das kann man durch die bürgerliche Gesellschaft hindurch beobachten. Friedlich ist die ja auch zu Prosperitätszeiten nicht. Und trotzdem stimmt es aber natürlich, dass diese Angst enthemmt wird, wenn die Bedrohung von mehreren Seiten kommt. Also solange das nur eine politische Bedrohung ist, solange es nur Angriffe von Leuten gibt, die tatsächlich politisch, also was weiß ich, denken wir uns den Operaismus in Italien oder sowas. Also wenn tatsächlich nur politische Ideen das Eigentum bedrohen, wird die Reaktion darauf nur halb so irreal und so angstbesetzt sein, wie wenn die Bedrohung auch noch von objektiver Seite herkommt, also vom Gang des Kapitalverhältnisses selbst. Und in dem Moment, würde ich aber sagen, treten dann tatsächlich die Überwachungsgesellschaft oder die Kontrollgesellschaft in Widerspruch zur Krise. Dann sind es wirklich verschiedene Dinge, weil dann gibt es ja eigentlich nichts mehr zu kontrollieren. Also Kontrolle macht ja nur Sinn, wenn man sagt, man möchte die Produktivität dieser Leute setzen, man möchte sie zu pünktlichen Arbeitskräften machen und so weiter. Aber die Produktivität ist in der Krise ja ohnehin zu hoch. Das sind ja alles Überflüssige im objektiven Sinn. Von der Seite her würde ich sagen, da ist erstmal das Zusammenprügeln ein Krisenphänomen, aber es ist ein relativ hilfloses Krisenphänomen, weil die in Tüdelchen Faulheit derjenigen, also das sind ja dann die Vorstellungen, wenn man dann Sarrazin sich zum Beispiel anguckt, die Faulheit, die Nichtproduktivität der anderen Kultur oder sowas, die sind ja überhaupt nicht der Krisengrund. Dazu kommt, glaube ich, noch ein Aspekt, dass in der Krise etwas, was zu Prosperitätszeiten gewährt werden kann, sozusagen, in der Krise nicht wirklich funktioniert. Und das ist das Abspeisen mit Altbeständen der Produktivkraft. Also ich denke an sowas wie Haus- und Fabrikbesetzungen oder sowas. Also zu Prosperitätszeiten hat man dann immer eine Hausbesetzerbewegung oder sowas. Das sind Leute, die legen keinen großen Wert darauf, in topmodernen Häusern zu wohnen und wohnen deswegen eben in den alten, die entweder aus verschiedensten Gründen irgendwie als Industrieruinen rumstehen oder sowas. Das heißt, da ist ökonomisch eine Entwertung passiert. Als Gebrauchswerte taugen die Dinge noch und man kann halt mal gucken, was damit noch zu machen ist. Das ist natürlich immer auf eine gewisse Art ein Verstoß gegen das Eigentum. Deswegen meine ich, das wird auf eine gewisse Art offensichtlich oder wurde das gewährt. Und das geht in der Krise nicht, weil es da gerade angezeigt ist, die Entwertung ökonomisch auch wirklich durchzuziehen. Das heißt, es gibt riesige Mengen an Gelder, die diese Fabriken alle neu aufbauen wollen. Sie wissen zwar nicht wozu, weil die Fabriken können sie nicht gebrauchen. Auf keinen Fall dürfen sie aber irgendetwas brachliegen lassen. Also der Produktivismus ist in Krisenzeiten, also gegen die gesellschaftliche Tendenz, subjektiv, glaube ich, besonders hoch. Und das irgendwie verhindert, glaube ich, auch nochmal das irgendwie gewähren lassen von eben Sozialprotesten, die sich dann irgendwie, ja, Armutsverwaltung auf niederem Niveau selbst organisieren oder so.
Nicht nur die Beschwörung des Staates hat zugenommen, auch die Virulenz rassistischer und antisemitischer Ressentiments hat seit Beginn der Krise deutlich zugenommen. Vor allem aber auch in solchen, ja, versprengten Formen. Also du hast das vorhin bei meiner Frage nach den Freien Wählern angesprochen, diese versprengten Formen. Das haben wir, glaube ich, auch bei diesen Ressentiments, die werden im Internet kommuniziert, bei Infokrieg oder ähnlichen Seiten oder dann eben auch bei Politically Incorrect oder sonstigen Dingen oder dann, ja, in letzter Konsequenz auf alter Media. Und da kann man, glaube ich, auch davon sprechen, dass das Versprengter jetzt in der Post-Spätmoderne, wie auch immer man das nennen möchte, auftritt. Kann man jetzt diese Zunahme nur auf die wachsende Armut oder, ja, wachsende soziale Kluft in den, ja, kapitalistischen Kernländern zurückführen, wie es im Allgemeinen jetzt üblich ist? Oder gibt es da auch einen tieferen Zusammenhang von Krise und Rassismus, / von Krise und Antisemitismus?
Zum einen zu dem Versprengten, da ist ja hier das Phänomen beim Rassismus und beim Antisemitismus, beziehungsweise bei den ganzen Verschwörungstheorien, esoterische Geldkritik und sowas, da handelt es sich ja um die Punkte, die alle diese versprengten Grüppchen gemeinsam haben. Das teilen sie. Sie können das aber nicht politisch in eine Option umwandeln. Das ist ja, das macht ihre Versprengung aus. Der Rassismus und der Antisemitismus, die sind allgemein vorhanden und die sind noch viel weiter allgemein vorhanden. Also Sarrazin ist da ein Beispiel und ich denke schon, dass es da einen tieferen Zusammenhang gibt. Allerdings betrifft das nicht, also beim Antisemitismus, finde ich, ist das ganz, ganz deutlich. Also diese ganzen irgendwie Geld, beziehungsweise im Antizionismus dann irgendwie, das ist ein Staat, der noch Staat ist, Fantasien, die sind sehr eindeutig auf Krisenphänomene bezogen. Beim Rassismus ist das, glaube ich, nur ein Teil des Rassismus, der zwar seine historische Dynamik ausmacht, aber es gibt immer noch einen Teil des Rassismus, der selten bleibt, der vom stabilen Subjekt ausgeht. Also ich glaube, man muss das unterteilen zwischen, auf der einen Seite hat man im Rassismus Bilder vom überlegenen Geist und die anderen, also die Rassifizierten sind die Natur, die Bestimmten, die aus freiem Willen nichts tun können und so weiter. Das ist die eine Seite des Rassismus und der hat mit der Krise gar nichts zu tun oder fast nichts zu tun. Und dann gibt es die Seite, in der die Rassistinnen sich selbst rassifizieren. Also sie schreiben sich selbst eine besondere Naturqualität zu, was ja erstmal im Sinne dieses ersten Teils des Rassismus eine Selbstabwertung wäre. Und ich glaube, das ist was Krisenspezifisches, weil der Wunsch entsteht, dass man von Kapitalqualität sein möchte. Also man möchte arbeitend sein, ohne dass es in der Realität Anhaltspunkte dafür geben muss. Und diese Idee, also da kommen dann die ganzen ontologischen Ideen des 20. Jahrhunderts philosophisch her, da kommt die ganze Rassenbiologie her, diese ganzen Phänomene, so, oder der Teil des Rassismus, der ist, glaube ich, tatsächlich sehr fundamental krisenspezifisch. Und man kann, glaube ich, die Entwicklung dieses Rassismus durch die Krisenschübe seit Mitte des 19. Jahrhunderts durchverfolgen.